Es ist eine große Freude, dass ich heute zu diesem Thema sprechen kann. Wer, so wie ich, ein Thema in einer Dissertation mehrere Jahre lang beackert hat, freut sich immer, wenn er irgendwie die Gelegenheit hat, auch ein bisschen darüber ins Gespräch zu kommen. Allerdings habe ich mir natürlich nicht ein besonders frohmutiges, freudiges Thema für meine Dissertation ausgesucht. Und ich möchte eigentlich damit einfach einsteigen, zu sagen, was mich zu diesem Thema geführt hat, was mich an diesem Thema interessiert hat. Und zwar war es dieses Spannungsfeld. Einerseits persönlich ist mir der Glaube an Jesus Christus unheimlich wichtig geworden, hat mein Herz ergriffen. Ich bin von ihm begeistert, erlebe ihn als einen liebenden Gott, der sich mir zeigt, mit dem ich auch lebe. Erlebe auch die Bibel als unheimlich wertvoll und liebe die Bibel. Und gleichzeitig lese ich Texte in der Bibel, die damit überhaupt unvereinbar zu sein scheinen. Insbesondere war es bei mir dann auch so, dass ich immer wieder Kontakt hatte mit Menschen, deren Angehörige Völkermord zum Opfer gefallen sind. Ich war einmal längere Zeit in Ruanda und lernte dort einige Menschen, jüngere und ältere, kennen, die ihre Angehörigen, ihre Freunde, ihre Mitschülerinnen, Mitschüler in dem Völkermord dort 1994 verloren hatten. Habe auch Menschen kennengelernt, die ihre Angehörigen zum Beispiel bei den ethnischen Säuberungen, den sogenannten, im Krieg in Bosnien verloren hatten. Also es war für mich auch wirklich eine existenzielle Frage und ist es bis heute. Und das Thema wird jetzt so sein, also es gibt noch ein paar Sitzplätze, wenn da in der drittletzten Reihe man hineinrutschen könnte, dann würde es noch Sitzplätze geben. Es muss auch niemand sitzen, also man kann auch gern stehen, dann ist man schneller wieder draußen, wenn man möchte. Das hat auch seine Vorteile. Also da ist freie Platzwahl in dem Sinn. Also man setzt sich bei jemand auf den Schoß, das muss man dann klären mit der Person. Das kann ich von vorne nicht genehmigen. Also, der Aufbau meines Vortrags wird so sein, dass ich zunächst einmal die Thematik kurz umreißen möchte. Und ich muss dazu sagen, die Herausforderung, das an einem Abend so zu präsentieren, ohne da unheimlich große Sprünge zu machen, ist sehr schwer, fällt mir zumindest sehr schwer, nachdem ich über die Jahre doch einiges zu diesem Thema gelesen habe und mir überlegt habe. Aber ich werde zunächst also die Problematik umreißen, so wie ich sie verstehe, werde dann verschiedene Denkmöglichkeiten anbieten, wie dieses Spannungsfeld aufgelöst werden kann, und werde dann letztlich zu einer Diskussion übergehen, am Schluss auch ein bisschen was über meinen eigenen persönlichen Zugang sagen und dann zur Diskussion übergehen. Ich möchte auch sagen, das sind einige Fachkollegen, theologische Fachkollegen hier, das ist heute aber nicht eine Vorlesung für Theologen, keine dogmatische Vorlesung oder exegetisch-hermeneutische Vorlesung, sondern es soll wirklich eine Einführung und eine Einladung zum Gespräch an alle sein. Völkermord. Dieser Begriff findet sich als solcher, auch nicht überraschend, nicht in der Bibel. Der Begriff als solcher ist relativ jung, wurde von einem jüdischen Rechtswissenschaftler in den 40er Jahren geprägt, Genozid. Und eben verankert zum Beispiel in der UN-Konvention 1948 über den Völkermord. Und dort ist Völkermord so definiert: Handlungen, die in der Absicht begangen werden, eine nationale, ethnische, rassische oder religiöse Gruppe als solche ganz oder teilweise zu zerstören. Zum Beispiel durch Tötung der Mitglieder der Gruppe. Das ist Artikel 2. UNO-Konvention über die Verhütung und Bestrafung des Völkermordes 1948. Und jetzt stellt sich die Frage, kommt so etwas in der Bibel vor? Und in der Bibel gibt es einen Begriff, der vielleicht so etwas Ähnliches umreißt, zumindest laut Übersetzungen, zumindest laut theologischen Wörterbüchern. Und dieser Begriff heißt im Hebräischen Cherem, wird meistens übersetzt mit entweder den Bann vollstrecken, den Bann vollziehen oder der Vernichtung weihen. Und im theologischen Wörterbuch zum Alten Testament steht unter anderem als Bedeutung dort eine Stadt und ihre Einwohner der Vernichtung weihen, diese Vernichtung durchführen, eine Bevölkerung im Kriege völlig auslöschen. Das wird also einfach so mal umrissen. Das ist von Norbert Lofink, diese Definition. Und ich möchte jetzt einige Texte konkret herausnehmen, um die Problematik noch genauer zu umreißen. Zunächst einmal für die, die vielleicht im Alten Testament nicht so zu Hause sind, ganz kurz der Zusammenhang, in dem diese Texte stehen. Die Geschichte beginnt in diesem Sinn, die Geschichte der Auserwählung des Volkes Israel mit der Auserwählung Abrahams und seines Sohnes Isaaks und seines Sohnes Jakobs. Abraham verlässt sein Heimatland in Mesopotamien, zieht in das Land Kanaan und bekommt dort von Gott die Verheißung, eines Tages werden deine Nachkommen dieses Land besitzen. Das wird dann auch an Isaak und an Jakob wiederholt. Die Söhne Jakobs, die 12 Söhne Jakobs, erleben alles Mögliche. Unter anderem müssen sie wegen einer Hungersnot nach Ägypten ziehen. Und dort leben dann die Nachkommen Israels für ungefähr 400 Jahre, geraten in Sklaverei. Dann kommt es zur Befreiung durch Moses, der von Gott berufen wird. Und mit großen Wundern zieht Israel aus Ägypten aus. Der Exodus ist dann 40 Jahre lang in der Wüste, wo die Begegnung mit Gott stattfindet, am Sinai, wo das Gesetz Gottes gegeben wird. Und dann stirbt Mose und der Nachfolger Mose, Josua, führt das Volk Israel in dieses gelobte Land, in das Land Kanaan. Das findet sich im ersten Buch Mose oder der Genesis. Hier sind wir im zweiten Buch Mose oder Exodus. Dieser ganze Abschnitt ist bis vom zweiten bis zum fünften Buch Mose und dann das Buch Josua. So ungefähr nur grob umrissen, was der Kontext ist. Und die Stellen, um die es jetzt insbesondere geht, sind hier in der Wüste angesiedelt als Befehle, was das Volk Israel tun soll, und dann als Beschreibung, was das Volk Israel tatsächlich tat. Zunächst zu den Befehlen, also angesiedelt vor dieser Eroberung des Landes Kanaan, da heißt zum Beispiel im 5. Mose 7, wenn der Herr, dein Gott, dich in das Land bringt, in das du jetzt hineinkommst, um es in Besitz zu nehmen, und wenn er dann viele Nationen vor dir hinaustreibt, die Hethiter und die Girgasiter und die Amoriter und die Kanaaniter und die Perisiter und die Heviter und die Jebusiter, 7 Nationen größer und stärker als du, und wenn der Herr dein Gott sie vor dir dahin gibt und du sie schlägst, dann sollst du unbedingt an ihnen den Bann vollstrecken. Du sollst keinen Bund mit ihnen schließen, noch ihnen gnädig sein. Eine ähnliche Bestimmung findet sich im Kapitel 20 im selben Buch, 5. Mose, wo es überhaupt um Kriegsgesetze geht. Manches mutet da human, ja, fast schon ökologisch an, aber diese Stellen eben nicht. Da heißt es dann, jedoch von den Städten dieser Völker, die der Herr, dein Gott, dir als Erbteil gibt, sollst du nichts leben lassen, was Odem hat, sondern du sollst an ihnen unbedingt den Bann vollstrecken, an Hethitern und an Amoritern, an Kanaanitern und Perisitern, an Hevitern und Jebusitern, wie der Herr, dein Gott, dir befohlen hat. Ganz klar, der Befehl, die indigene Bevölkerung Kanaans oder zumindest die dort lebende Bevölkerung Kanaans auszurotten. In der Folge dessen überschreitet Israel dann den Jordan, dringt in das Land Kanaan ein und beginnt das Land zu erobern, zuerst die Stadt Jericho, die Stadt Ai. Dann werden viele Städte im Süden des Landes berichtet, wie sie erobert wurden. Und da heißt es dann am Schluss zum Beispiel, dann wandte sich Josa und ganz Israel mit ihm nach Debir und kämpfte gegen es. Und er nahm es ein mitsamt seinem König und allen seinen Städten. Und sie schlugen sie mit der Schärfe des Schwertes und vollstreckten an allem Leben, das darin war, den Bann. Er ließ keinen Entronnenen übrig. Wie er es mit Hebron gemacht und wie er es mit Libna und seinem König gemacht hatte, ebenso machte er es auch mit Debir und seinem König. So schlug Josua das ganze Land, das Gebirge, das Südland, die Niederung, die Berghänge und alle ihre Könige. Er ließ keinen Entronnenen übrig. An allem Lebenden vollstreckte er den Bann, wie der Herr, der Gott Israels, geboten hatte. Und im nächsten Kapitel, Kapitel 11 des Josua-Buches, werden einige Städte beschrieben, die erobert werden im Norden des Landes. Und dann heißt es, die ganze Beute dieser Städte sowie das Vieh plünderten die Söhne Israel für sich. Doch alle Menschen schlugen sie mit der Schärfe des Schwertes, bis sie sie vernichtet hatten. Sie ließen nichts Lebendiges übrig. Wie der Herr seinem Knecht Mose befohlen hatte, so befahl Mose Josua und so machte es Josua. Er unterließ nichts von allem, das der Herr dem Mose befohlen hatte. Ich weiß nicht, wie es Ihnen, wie es euch, wie es dir dabei geht. Ich finde diese Stellen zutiefst erschütternd, befremdlich, aus mehr als einem Grund. Einmal gibt es einen ganz realpolitisch konkreten Grund, nämlich den, die Wirkungsgeschichte, die Texte entfalten, das Nachleben von Texten, Nachahmungstäter. Wer könnte da nicht auf die Idee kommen zu sagen, aha, das machen wir auch. Das ist ja schon einmal von Gott gut geheißen worden, warum sollen wir das nicht auch machen? Und das war in meiner Dissertation ein wichtiger Punkt, zu schauen, was war das Nachleben, was war die Wirkungsgeschichte dieser Texte. Ich werde darüber dann auch noch ein bisschen was an anderer Stelle sagen. Dieser Punkt ist vielleicht auch der Punkt, der in der Bibelkritik, vor allem seit der Aufklärung, am stärksten hervortritt, wo zum Beispiel Matthew Tyndale, 1730, sehr bekannter englischer Theist, sagt, ich bezweifle, dass die Spanier so viele der Ureinwohner Südamerikas getötet hätten, wenn sie nicht gedacht hätten, sie können mit ihnen verfahren, wie einst die Israeliten mit den Kanaaniten. Also aber ganz realpolitisch, konkret, das Gewaltpotenzial in diesen Texten. Wie gesagt, ich komme nochmal darauf zu sprechen. Das zweite ist ein moralisch-philosophisches Problem. Und zwar, es scheint wirklich völlig unvereinbar zu sein mit der Vorstellung eines liebenden Gottes. Und ich werde jetzt kurz umreißen, wie sich das Problem für mich darstellt. Nämlich als im Prinzip drei Prämissen, die nicht miteinander vereinbar sind. Zumindest auf den ersten Blick scheint es unmöglich zu sein. Die erste Prämisse, Gott ist gut oder Gott ist Liebe oder wie auch immer man das formulieren will, dann die Bibel ist wahr. Und die dritte, Völkermord ist ein Gräuel, moralisch verwerflich. Wenn jetzt jemand auf der Straße jemand von uns anspricht, der gläubiger Christ ist, würden wir wahrscheinlich zu all diesen drei Prämissen isoliert betrachtet Ja sagen wollen. Gott ist gut, ja, sehen wir auch so. Die Bibel ist wahr, ja, das sehen wir auch so. Völkermord ist verwerflich und ein Gräuel, ja, sehen wir auch so. Das Problem entsteht natürlich, wenn wir dann, wie wir gelesen haben, den Eindruck bekommen, die Bibel sagt, Gott gebot Völkermord. Natürlich wird es nicht Völkermord genannt, sondern zum Beispiel Cherem, aber wir haben ja definitionsmäßig schon gesehen, dass die Definitionen sich jedenfalls überschneiden. Ist es jetzt möglich, ist meine Frage, oder wie ist es möglich, dieses Spannungsfeld aufzulösen? Weil in Gottes Gutes impliziert, scheint philosophisch auf der Hand zu liegen, dass ein gutes Wesen niemals etwas gebieten würde, das moralisch verwerflich ist, ein Gräuel ist. Das wäre nicht wesensgemäß, dass ein gutes Wesen das gebietet. Das heißt, es scheint also, diese vier Prämissen scheinen so zu sein, dass eine dieser drei Prämissen oder eine der vier Prämissen aufgegeben werden muss. Ganz kurz bitte jetzt einen historischen Abriss, wie man versuchte, geschichtlich gesehen mit dieser Spannung umzugehen. Das erste war zu sagen, okay, wir stellen einfach die erste Prämisse grundsätzlich in Frage und verneinen, dass Gott gut ist. Das kann man auf unterschiedliche Weise tun. Der erste, der das meines Erachtens oder meines Wissens getan hat im Kontext mit diesen Texten, war ein gewisser Marzion von Sinope, ein religiöser Lehrer, Begründer einer Kirche im 2. Jahrhundert, der ganz, ganz stark unter dem Eindruck seiner Lektüre von Jesus und seiner Lektüre von Paulus stand. Also der ganz stark eigentlich als Christ denken wollte. Und er sagte, was ich im Neuen Testament lese von Jesus und sehe und was ich in den Schriften der Juden sehe, ist nicht miteinander vereinbar. Also schließe ich, es gibt zwei verschiedene Götter. Es gibt den Schöpfergott, den Gott der Juden, den Gott des Alten Testaments, der ist vielleicht gerecht, aber der ist grausam. und streng und gewalttätig und nicht derselbe Gott, als wie der unbekannte Gott, der erst durch Jesus geoffenbart wird, der Gott und Vater des Herrn Jesus Christus. Also ganz die Vorstellung, es gibt ontisch zwei verschiedene Götter. Marzion hat in verschiedenen Antithesen auch das Handeln des alttestamentlichen Gottes, er hat es nicht alttestamentlich genannt, weil es wäre für ihn ja nicht das Alte Testament, aber der Schöpfer Gottes und des Herrn Jesus konterkariert und miteinander in Kontrast gesetzt. Diese Meinung hat sich unter den Christen nicht durchgesetzt, sage ich mal so. Wir wissen aus dem Leben Martions nur ein Datum mit großer Sicherheit, nämlich dass er exkommuniziert wurde im Jahre 144. Und zwar war einer der Gründe dafür sicher, dass diese Betrachtung des Christentums von seinen historischen Wurzeln im Judentum abschneiden würde und auch von dem Messias Jesus, der ja durch und durch Jude war. Und dass die Einheit und die Güte Gottes eine so tief geglaubte und empfundene und erlebte Größe sowohl für Juden als auch für Christen ist, dass diese Einheit sie nicht bereit waren aufzugeben. Man könnte es auch in Frage stellen, dass man sagt, okay, Gott entwickelt sich. Er war vielleicht damals ein bisschen wie ein junges Kind und noch nicht so entwickelt und jetzt ist Gott auf einer höheren moralischen Stufe. Diese Ansicht habe ich in der Antike nirgends gefunden in diesem Kontext. Es schien einfach den Menschen in der Antike, auch im Mittelalter und der frühen Neuzeit, mit dem Wesen Gottes, mit der Vorstellung Gottes unvereinbar zu sein. Ab dem 19. Jahrhundert mit der sogenannten Process Theology gibt es Versuche, in diese Richtung zu denken. Doch auch das hat sich zumindest unter Christen nicht wirklich durchgesetzt. Das Dritte wäre natürlich zu sagen, ja, die Lösung ist leicht, es gibt keinen Gott, dann haben wir das ganze Problem nicht. Also der Atheismus löst natürlich diese Spannung auf, dann muss man sich über die Bibel auch keine Sorgen mehr machen. Allerdings möchte ich zu bedenken geben, dass der Atheismus unter Umständen auch die theoretisch-philosophische Untermauerung der Intuition 3 ebenso in Frage stellt. Das heißt, man kann natürlich auch als Atheist, und die meisten Atheisten, wenn nicht alle Atheisten, werden natürlich auch die Intuition haben, dass Völkermord verderblich ist und zu ahnden ist. Wie es sich aber letztendlich ontisch, epistemologisch begründen lässt, ist keine einfache Frage. Ich sage nicht, dass es unmöglich ist, aber es ist nicht ganz so einfach. Also ich gebe nur zu bedenken, dass diese Lösung vielleicht auch andere Konsequenzen mit sich bringt, die auch Herausforderungen beinhalten. Okay. Dann gäbe es das Zweite, zu sagen, okay, es geht ja viel leichter, wir müssen ja an der Güte Gottes nicht zweifeln, wir können ja einfach die Wahrheit der Bibel in Frage stellen. Auch das bereits im 2. Jahrhundert als Lösungsmöglichkeit für dieses Spannungsfeld vorgeschlagen und vorgetragen, unter anderem von einem gnostischen Lehrer namens Ptolemäus, der einen Brief schrieb, über Bibelauslegung, der sagt, ja, das Alte Testament ist halt durchmengt. Da ist manches gut und manches schlecht und da muss man halt unterscheiden. Interessant ist, dass auch bei Ptolemäus der Eindruck von Jesus Christus ganz entscheidend ist und dass er sagt, der Schlüssel zu unterscheiden, was im Alten Testament gut zu heißen ist und was nicht, sind die Worte Jesu Christi. Also auch das wurde als Lösungsmöglichkeit vorgeschlagen. Auch das hat sich nicht durchgesetzt. Warum hat es sich nicht durchgesetzt? Ich glaube, ganz entscheidend war hier, dass das Schriftverständnis von Jesus und seinen Aposteln selbst und den Jüngern der Aposteln eben ein ganz anderes war. Also, dass da wieder ein historischer Bruch gewesen wäre mit der Verwurzelung in der Person Jesu und seinen Jüngern, den die junge Kirche einfach nicht nachvollziehen oder mitvollziehen wollte. Spricht auch gegen das Schriftverständnis das Selbstverständnis in der Schrift selbst. Und heute muss man sagen, es widerspricht heute aus heutiger Sicht dem Bibelverständnis, dass der Großteil der Christenheit über den Großteil der Jahrhunderte und Jahrtausende hatte. Es wird manchmal, gibt es den Eindruck, ja, das sind ja nur irgendwelche Fundamentalisten, irgendwelche Splittergruppen, die die Irrtumslosigkeit der Bibel behaupten. Und das ist einfach nicht so. Also ich habe zum Beispiel mir angeschaut, was sagt denn die römisch-katholische Kirche dazu immerhin die größte christliche Kirche der Welt und habe dem Katechismus nachgeschaut, der beruft sich auf die dogmatische Konstitution über die göttliche Offenbarung 1965, Dei Verbum, und da heißt es unter anderem: Die Heilige Mutterkirche hält aufgrund apostolischen Glaubens die Bücher sowohl des Alten wie des Neuen Testaments in ihrer Ganzheit mit allen ihren Teilen für heilig und kanonisch, weil sie auf Eingebung des Heiligen Geistes geschrieben, Gott zum Urheber haben und als solche der Kirche übergeben sind. Da also all das, heißt so ein bisschen später, was die inspirierten Verfasser oder Hagiographen aussagen, als vom Heiligen Geist ausgesagt gelten muss, ist von den Büchern der Schrift zu bekennen, dass sie sicher, getreu und ohne Irrtum die Wahrheit lehren, die Gott um unseres Heils willen in den Heiligen Schriften aufgezeichnet haben wollte. Also, dass die Bibel wahr ist, ist nicht eine Überzeugung von irgendeiner fundamentalistischen Splittergruppe, sondern ist historisch die Sicht der Bibel, die sowohl im westlichen Katholizismus wie auch in den Ostkirchen, wie auch in den Kirchen der Reformation, die Sicht war. Also man kann sie natürlich aufgeben, vor allem als Protestant nimmt man sich das ja heraus, alles in Frage zu stellen immer wieder. Aber es ist jedenfalls nicht irgendwo so eine Randmeinung. Dazu kommt auch ein philosophisches Problem, das schon Augustinus sehr gut auf den Punkt gebracht hat, in einer Schrift gegen Faustus, einen Manichäer, wo er sagt: So wie du die Bibel liest, Faustus, ist es, dass jede Autorität aus dem Herzen der Schrift entfernt wird und jeder Mensch seine eigene Autorität dafür ist, was er in der Schrift gut findet und was nicht. Das heißt, jeder Mensch ist in seinem Glauben nicht der Autorität der Schrift unterworfen, sondern unterwirft die Schrift sich selbst, sodass ihm etwas nicht deshalb wohlgefällig erscheint, weil er es in ihrer erhabenen Autorität geschrieben findet, sondern dass es ihm recht geschrieben erscheint, weil es ihm gefallen hat. Das heißt, die Schrift wird dann nur mehr zum Spiegel der Überzeugungen, die man ohnehin schon hat und die der Zeitgeist ohnehin schon hat. Das ist auch religiös-spirituell ein Problem, weil man dadurch keinen Gott hat, der ein Gegenüber ist, der einem auch widersprechen kann, der einem auch Dinge sagen kann, die neu für einen sind. Also diese zweite Möglichkeit, die Prämisse, die Spannung aufzulösen, wurde historisch versucht, ist natürlich im Sinne der Auflösung der Spannung durchaus möglich, hat sich aber auch im Großteil der Christenheit nicht durchgesetzt. Dann die dritte: Völkermord ist ein Gräuel. Und es scheint eigentlich heute im 21. Jahrhundert fast unvorstellbar zu sein, dass man überhaupt darüber diskutieren kann. Und doch haben Christen gesagt, möglicherweise hat es einen besonderen Fall gegeben, in dem dieses Handeln für uns nachvollziehbar ist oder zumindest für uns geglaubt werden kann als gerechtes Handeln. In der Ethik ist es angesiedelt in der sogenannten Divine Command Theory, die davon ausgeht, dass ein gutes Wesen etwas gebietet, das eben nur gut sein kann, und wenn ein gutes Wesen das gebietet, dann ist natürlich das Gebotene auch gut. Ich hätte dazu Zitate, zum Beispiel von Johannes Chrysostomus aus der Ostkirche und die Anwendung des Augustinus auf diese Stellen, zum Beispiel im Josua-Buch. Und im Prinzip sagen sie, Handlungen sind nicht ihrem Wesen nach gut oder schlecht, sondern es kommt darauf an, wie Gott zu diesen Handlungen steht. Und Augustinus sagt, Josua hat nur das getan, was ihm von Mose geboten wurde, und Mose hat nur das geboten, was er von Gott gehört hatte. Das heißt, sie waren gerechtfertigt, ob sie es verstanden haben oder nicht. Sie haben die Befehle Gottes ausgeführt. Ich muss dazu sagen, das ist auch innerhalb der christlichen Kirche keine Randmeinung. Ich habe schon einen der größten Lehrer der Westkirche, Augustinus, genannt, einen der größten Kirchenväter der Ostkirche, Johannes Chrysostomus. Ich könnte noch weiter nennen Thomas von Aquin zum Beispiel, der große Systematiker des Mittelalters, oder Johannes Calvin, der Reformator, oder aus der heutigen Zeit zum Beispiel den Religionsphilosophen Richard Swinburne, emeritiert von der Universität Oxford. Diese Variante lässt sich aufteilen in eine Variante, die mit einer Portion Skepsis verbunden ist. Und eine Variante, die sagt, wir können auch die Gründe kennen und verstehen, die Gott für dieses Gebot hatte. Die erste Variante sagt also, okay, wenn Gott etwas gesagt hat, dann muss es gut sein, auch wenn wir vielleicht es nicht in der vollen Tragweise begreifen, wie das gut sein soll. Die liebende Absicht ist vielleicht von außen hin, auch nach reiflicher Überlegung, nicht ersichtlich. Aber wir haben gute Gründe zu glauben, dass Gott gut ist und dass Gott nur Gutes gebietet. Deshalb nehmen wir das quasi im Glauben an, sind aber skeptisch in Bezug auf unsere Erkenntnisfähigkeit. Ein Beispiel dafür wäre zu sagen, wenn ein außerirdisches Wesen, eine außerirdische Intelligenz Wien besucht und sich ins AKH verirrt und dort auf der chirurgischen Station ist und Beobachtungen anstellt, aber nichts weiß von Krankheit, nichts weiß von Tod und sieht da Menschen hineinkommen auf die Chirurgie und die gehen und die scheinen ganz in Ordnung zu sein und dann werden die erst einmal mit einer chemischen Keule niedergespritzt, dann liegen die regungslos auf einem Tisch, dann wird da aufgeschlitzt und herumgemacht und Dinge aus dem Körper entnommen, es wird irgendwie wieder zugesät und am Schluss sind die oft noch Tage oder Wochen schwer beeinträchtigt und haben sichtlich Schmerzen. Für die außerirdische Intelligenz, die nichts von Krankheit und Tod weiß, ist das Folter. Ja, das müssen totale Sadisten sein, die dort arbeiten, die das eingerichtet haben. Aber natürlich haben wir eine Einsicht, die sagt nein, sondern das sind Werke der Liebe, um größeres Unheil zu verhindern. Ich möchte sagen, da geht es nur darum, jetzt zu illustrieren, dass es nach außen hin nicht immer ersichtlich ist. Andere Vergleichspunkte gibt es nicht. Also ich möchte jetzt da nicht zum Beispiel den Vergleich auch nur nahelegen, dass irgendwie die Kanaaniten eine Krankheit wären, die auszumerzen wären. Das wäre ganz gefährlich, so zu sprechen, denn so wird bei einem tatsächlichen Völkermord der Gegner immer dargestellt. Zum Beispiel Ruanda, wo die Hutus, die Tutsis in Nyenza Kakerlaken nannten, die auszurotten sind. Also da möchte ich davor warnen und möchte es auch ganz klarstellen, dass der Vergleich nicht in diese Richtung missverstanden werden sollte. Man könnte auch den Vergleich hernehmen, dass ein Schaf von Tieren, also Parasiten befallen ist, die das Schaf töten würden. Und der Hirte möchte das Schaf retten, weil er das Schaf liebt. Die einzige Möglichkeit, das zu tun, ist eine Tinktur anzufertigen, in die das Schaf ganz eingetaucht werden muss, damit eben alle Parasiten tatsächlich getötet werden. Aus der Sicht des Schafes wendet sich der einstmals liebende Hirte, der das Schaf versorgt hat, gegen das Schaf und versucht es zu quälen, ja, zu töten. Objektiv für uns ist ersichtlich, dass der Hirte das aus Liebe heraus tut, aber es wird für uns nachvollziehbar sein, dass es unmöglich sein wird, dem Schaf das zu erklären, dass das Schaf das nie verstehen wird, nachvollziehen werden kann, was Parasiten sind, was eine Tinktur ist und so weiter. Also das wäre die eher skeptische Zugangsweise zu sagen, Gott hat das vielleicht geboten oder Gott hat das geboten, aber ob wir das auch verstehen und nachvollziehen können, da wollen wir uns nicht in Erklärungen zu sehr hinein versteigen. Die andere Variante ist die Variante B, die sagt, nein, uns wurden auch die Gründe dafür geoffenbart und diese Gründe sind auch zumindest größtenteils nachvollziehbar. Da wird dann zum Beispiel angeführt, erstens, es ist nicht ethnozentrisch, Israel hat nicht carte blanche zu tun und zu lassen, was es will und einfach wild um sich herum zu morden, sondern Israel wird gesagt, es ist nicht, weil du besser bist und auch du selbst kannst Gericht erleben und Israel erlebt es auch und wird schließlich auch aus dem Land Kanaan vertrieben, ins Exil verbracht. Dann wird dazu gesagt, es ist eine einzigartige historische Ausnahme. Es ist nicht so, dass das gang und gäbe gewesen wäre, sondern es waren ganz spezielle Umstände, die dort einmal stattfanden. Und zum Beispiel im selben fünften Buch Mose steht auch, dass der Herr ein Gott ist, der die Fremden liebt, was viel mehr prägend ist eigentlich für den Glauben und die Praxis Israels. Dann wird gesagt, der epistemische Kontext, also was die Menschen wussten, was ihnen bekannt war von Gott, war in dieser Zeit einzigartig. Wenn man innerhalb der Logik der Geschichte bleibt, dann ist das ja natürlich auch so, wird auch so berichtet. Dieser Auszug aus Ägypten durchs Rote Meer mit Zeichen und Wundern sprach sich herum Und das heißt, die Kanaaniter waren da in einer epistemisch ganz anderen Situation als eben irgendwelche anderen Völker zu irgendeiner anderen Zeit. Der historisch-moralische Kontext wird auch angeführt, nämlich die rauen Kriegssitten der Zeit. Herem, diese Vernichtung von Kriegsgegnern, ist zum Beispiel auch überliefert von den Moabitern, einem Nachbarstamm Israels. Da gibt es eine Inschrift ungefähr aus dem Jahre 840 vor Christus. Dann wird gesagt, letztlich geht es darum, dass Gott richtet. Und zwar hat Gott 400 Jahre zugewartet, hat schon zu Abraham gesagt, dass die Kultur sich eine falsche Richtung entwickelt. Und es ist Gericht über eine Kultur, die geprägt war unter anderem von Kindesopfern, die als Brandopfer dem Gott Molech dargebracht wurden. Das heißt, es ist also eine Gerichtshandlung über eine Kultur, die noch dazu sehr lange auf sich warten ließ. Es wird gesagt, man muss unterscheiden zwischen dem irdischen Tod und dem ewigen Gericht, dass alle Menschen sterben, und wenn Menschen früher sterben, wenn man bereit ist, die Ewigkeit dazu zu denken, ist auch ein junger Tod nicht ein Unheil oder ein Unrecht, das nicht aufgewogen werden kann unter dem Aspekt der Ewigkeit. Und Gottes heilsgeschichtliches Ziel. Gott verfolgte damit ein Ziel, das so wichtig war, nämlich ein Volk dort sich zuzubereiten, wo er dann seinen Sohn senden würde als Heiland für alle Menschen, für die ganze Welt. Das war einfach ein unheimlich wichtiges Ziel. Okay, alle diese Gründe, manche sind philosophischer Natur, viele können an Bibelstellen festgemacht werden, wurden dann auch angeführt, um zu sagen, das Ganze ist differenzierter zu sehen. Es wird sicher ganz unterschiedliche Emotionen und Gedanken jetzt zu dieser Denkweise auch geben im Raum. Manchen wird wahrscheinlich vorkommen, kein Wunder, also auf welche idiotischen Gedanken man kommt, wenn man sich einmal dem Gottglauben hingibt. Da sieht man es wieder, in welche Absurditäten einen das führt. Andere werden sagen, aha, ja, wenn die Prämisse für mich einleuchtend ist, ist es an und für sich logisch schlüssig. Wobei es immer noch schwer emotional nachzuvollziehen ist. Also es wird sicher ganz unterschiedliche Einstellungen dazu geben. Ich möchte dazu nur zu bedenken geben, dass diese Sichtweise einer ganz, ganz tief verankerten moralischen Intuition widerspricht. Ich bringe es so auf den Punkt, das Hinschlachten von neugeborenen Kindern ist moralisch verwerflich. Ganz tief sitzende Intuition, die wir, hoffe ich mal, alle teilen als Intuition. Und dazu kommt noch zu bedenken, dass diese Intuition im Westen, in unserer Kultur, ganz stark geprägt ist durch den Erfolg des Christentums. Durch die Ethik der Bergpredigt, durch eine christliche Ethik, die sich bei uns durchgesetzt hat. Das mag in anderen Kulturen anders sein, bei uns ist es historisch gesehen sicher so, zeigt sich auch an der historischen Wirkungsgeschichte, dass die diese Texte am stärksten kritisiert haben, waren Menschen, die unter dem Eindruck von Jesus und von Paulus standen, die Christen sein wollten. Und erst später hat die heidnische Polemik und die philosophische Polemik dieselben Argumente aufgegriffen und eigentlich erst wirklich in der Aufklärung wieder neu belebt. Ich möchte auch zu bedenken geben, dass wenn diese Behauptung oder diese Möglichkeit es zu erklären falsch ist, dass wir uns dann in der Lage befinden würden, wie es einmal Origenes von Alexandria ausgedrückt hat über Bibelauslegung, etwas von Gott zu behaupten, das selbst von den rohsten und ungerechtesten Menschen nicht behauptet werden würde. Pragmatisch ist es natürlich völlig unvorstellbar und nun nachvollziehbar diese Denkweise, wenn man nicht schon die Prämisse hat, dass Gott gut ist und dass die Bibel wahr ist. Also dann ist es völlig unnachvollziehbar. Also wer eine Illustration dafür will, soll einmal googeln, was Richard Dawkins über William Lane Craig im Guardian geschrieben hat, wo er diese Argumente aufgreift und sagt, mit einem Apologist for Genocide werde ich sicher nicht öffentlich diskutieren. Ja? Und man muss sagen, geschichtlich lässt dies die Tür zumindest theoretisch offen für Nachahmungstäter. Und es hat diese auch gegeben. In meinen Untersuchungen habe ich nicht besonders viele gefunden. Also ich habe keinen Fall gefunden, wo auf diese Stellen Bezug genommen wurde, um zu sagen, wir wollen ein ganzes Volk oder eine ganze Stadt ausrotten, bevor so ein Massaker stattgefunden hat. Also ich habe es nicht gefunden. Das heißt natürlich nicht, dass es nicht stattfand, aber ich habe es in den Quellen nicht gefunden. Was ich gefunden habe, sind zwei Massaker, die rückblickend ex post facto gerechtfertigt wurden mit Blick auf diese Stellen. Eines war das Massaker an der muslimischen und jüdischen Bevölkerung Jerusalems am Ende des ersten Kreuzzugs am 15. Juli 1099. Und das zweite war ein Massaker am Mystic Fort an den Pequot-Indianern. Und zwar war das 1637 in Connecticut. Das habe ich gefunden. In einem größeren Kontext, wie gesagt, bei den Kreuzzügen spielt das eigentlich eine viel geringere Rolle, als ich erwartet hätte. In Hexenprozessen spielt es eigentlich überhaupt keine Rolle, mit Ausnahme von einem spät erschienenen alphabetischen Index, wo einmal ein Verweis daraufhin gegeben wird. Und bei der Conquista der Spanier von Lateinamerika spielt es eine Rolle im Blick darauf, dass gesagt wird, aha, so wie Mose den Israeliten Kanaan gab, so hat jetzt der Papst Lateinamerika dem König von Spanien gegeben. Deshalb sollen sich die indigene Bevölkerung auch unterwerfen. Im Requerimento wurde das auch so verlesen. Das heißt, also, da gab es Parallelen, allerdings gab es nicht die Parallele dahin, dass gesagt wurde, die müssen jetzt ausgerottet werden. Natürlich sind aber de facto viele der Eingeborenen gestorben aufgrund der Conquistadores. Okay, also, das wäre die dritte Möglichkeit. Und die vierte Möglichkeit, die letzte, die ich jetzt besprechen möchte, ist zu sagen, haben wir die Bibel richtig verstanden, wenn wir zum Schluss gekommen sind, dass Gott Völkermord geboten hat? Und diese Frage taucht nicht nur auf, wenn man sich philosophische Überlegungen stellt oder wenn man einfach intuitiv diese Texte schwer findet, sondern die taucht einfach schon auf, wenn man die Bibel genau liest. Ich habe hier diese Texte erwähnt aus dem 5. Buch Mose, habe ich vorgelesen, wo es heißt, ihr sollt diese Völker vernichten. In Parallelstellen im 2. Buch Mose, also früher, ist auch von der Landnahme die Rede, aber da wird nicht von Vernichtung gesprochen, sondern von Vertreibung. Da kann man sagen, naja, das ist nicht viel besser. Natürlich ist es moralisch immer noch eine Herausforderung, aber es ist nicht dasselbe, zu sagen, ihr sollt das Land einnehmen oder ihr sollt auch alle Bewohner des Landes töten. Also schon hier gibt es zwei verschiedene Traditionsstränge innerhalb der ersten fünf Bücher der Bibel. Dann, wenn berichtet wird, dass es keine Überlebenden gibt. Ihr habt davor davon gelesen, wie die Stadt Debir dem Bann unterworfen wurde und dass es keine Entronnenen gab. Das war im Kapitel 10. Im Kapitel 15 desselben Buches und dann nochmal im nächsten Buch, im Buch der Richter, ist wieder von den Bewohnern von Debir die Rede. Also was ist jetzt, wenn es keine Entronnenen und keine Überlebenden gab, warum gibt es dann wieder Überlebende, Bewohner in dieser Stadt? Es war da auch die Formulierung zu finden, die sagte, Josa und ganz Israel mit ihm zogen in diese Schlacht. Ganz Israel, Kol ha-Israel auf Hebräisch, was hat man sich da vorzustellen? Jeder Säugling, jeder Greis, alle bis auf den letzten Mann, das letzte Kind, die letzte Frau oder irgendwie ein Idiom. Und da hat es in jüngerer Zeit vor allem, natürlich ist vielleicht in den letzten 200 Jahren oder so, in der Bibelwissenschaft das Verständnis dafür gewachsen, dass sich verschiedene Literaturgattungen eben auch in der Bibel finden und dass, wenn man einen Text verstehen muss, man auch wissen muss, welche Gattung es ist. Und da gibt es einige Alttestamente, zum Beispiel, ich nenne Kevin Younger, Richard Hess oder der Philosoph Niklas Woltersdorf von Yale, die sagen, aha, das Buch Josua ist eigentlich ein Ancient Near Eastern Conquest Account. Das ist also das Genre, die Gattung von einem Eroberungsbericht und die hatten bestimmte Gattungsformen, die dort üblich waren, unter anderem die Hyperbel, dass gewisse Dinge hyperbolisch ausgedrückt wurden. Was weiß ich, wenn jetzt wir Fußballspiele machen und dann sage ich am Schluss, erzähle ich meiner Frau, ja, wir haben unsere Gegner vernichtet, wird sie wahrscheinlich nicht davon ausgehen, dass dort jetzt 11 tote Männer oder Männer und Frauen am Fußballfeld liegen, sondern sie wird verstehen, dass das metaphorisch gesprochen war. Also hoffe ich zumindest, dass sie mich so gut kennt. Ja. Das heißt, dann besteht also die Möglichkeit, aha, vielleicht geht er von der Gattung her, gibt es da einen Interpretationsspielraum, dass es nicht so klar ist, wie es uns auf den ersten Blick erschien, die wir Übersetzungen lesen von einem Text, der immerhin schon über 2000 Jahre alt ist. Ja? Dann Archäologie. Es gibt auch in der Archäologie wenig Hinweise, dass riesige Ballungszentren zu dieser Zeit vernichtet wurden mit Feuer. Natürlich könnte man sagen, vielleicht war kein Feuer involviert, steht da auch nicht drüber oder man hat nicht am richtigen Ort gegraben. Aber man könnte auch sagen, wie das Richard Hess zum Beispiel macht, vielleicht übersetzen wir da auch wieder falsch und wenn wir sagen, übersetzen Stadt, sollten wir vielleicht Befestigungsanlage übersetzen. Wenn wir sagen König, sollten wir vielleicht Befehlshaber übersetzen. Er ist Alttestamentler, argumentiert das, hat in evangelikalen Serien seine Kommentare veröffentlicht. Also es zeigt nur, es gibt da auch unter Leuten, die diese ersten Prämissen sehr ernst nehmen, verschiedene Interpretationsansätze. Es gibt dann zusätzlich noch Interpretationen von Alttestamentlern, zum Beispiel an der Universität Cambridge und Durham, die sagen überhaupt, wir verstehen das eigentlich richtig interpretiert als Metapher. Schon im 5. Mosebuch ist eigentlich Herem eine Metapher, dafür ganz aus ganzem Herzen Gott zu dienen. Und damit greifen sie eine Interpretation auf, die in der Geschichte sogar noch älter ist, in der Geschichte, in der christlichen Auslegungsgeschichte, als diese dritte Interpretation. Und zwar diese Texte im Alten Testament, vor allem die Texte von Kriegsführung im übertragenen, im geistlichen Sinn zu verstehen und zu verstehen, dass die intendierte Botschaft ist, vom göttlichen Autor nämlich, dass man den eigenen inneren Schweinehund zu überwinden hat, dass man den Egoismus, die Selbstsucht, den Zorn, die Gewaltbereitschaft im eigenen Herzen zu überwinden hat und dass man ein friedliebender Mensch sein soll, dass man Gott und seine Mitmensch lieben soll. Also eine völlig friedfertige, ja pazifistische Auslegung, die zum Beispiel Origenes entwickelt hat in einer Serie von Predigten, die er im Jahr in den 240er Jahren, also Mitte des 3. Jahrhunderts, über dieses Thema hält. Und er überlegt so, ist ganz interessant zu sehen, wie er mit dem Spannungsfeld umgeht. Er sagt, wenn diese physischen Kriege nicht ein Bild der geistlichen Kriege gewesen wären, denke ich nicht, dass die Bücher der jüdischen Geschichte je von den Aposteln weitergegeben worden wären an die Jünger Christi. Der kam, um Frieden zu lehren, damit sie diese in den Gemeinden lesen würden. Denn was nützt die Beschreibung der Kriege denen, zu denen Jesus spricht, meinen Frieden gebe ich euch, rächt euch nicht selbst, erduldet Unrecht. Also, er sagt, okay, ich nehme an, dass wir diese Texte im christlichen Gottesdienst lesen sollen als Heilige Schrift. Warum? Weil uns das von Jesus und seinen Jüngern so weitergegeben wurde. Deshalb sage ich, das ist Heilige Schrift, die lesen wir im Kontext. Ich sehe aber auch, da ist vom Krieg die Rede, Jesus spricht von Frieden, Jesus spricht von Feindesliebe. Wie interpretiere ich das? Das heißt, es muss da nicht um die physischen Kriege gehen. Er stellt die Historizität nebenbei nicht dezidiert in Frage. Aber er sagt, es geht für uns, für die Botschaft Gottes nicht darum, sondern es geht darum, dass wir unser Leben durch die Liebe Gottes, die Heiligkeit Gottes prägen lassen sollen. Und dies wird aufgegriffen von Prudentius zum Beispiel, von Gregor dem Großen, von Isidor von Sevilla und wird, übrigens auch Augustinus legt die Texte so aus, wenn er nicht polemisch unterwegs ist mit Außenseitern, sondern wenn er die Schrift auslegt im christlichen Kontext. Und im Mittelalter ist es die Standardauslegung der Christen. Diese friedliche Auslegung ist die Auslegung, die in den Standardtexten zu finden ist. Da gibt es eine Studienbibel sozusagen, vergleichsweise aus dem Mittelalter, die hieß die Glossa Ordinaria. Da war die lateinische Bibelübersetzung der zentrale Text und dann gab es Marginalglossen und Interlinearglossen, die den exegetischen Fundus der vorherigen Jahrhunderte aufbereiteten und die ein Referenzwerk war. Das heißt, wer die Bibel da studiert hat und versucht hat zu wissen, was bedeutet das, hat dort nachgelesen, so wie heute manche von uns vielleicht in verschiedenen Studienbibeln lesen. Wenn man danach schaut, zum Beispiel Deuteronomium 7, wo es eben heißt, diese sieben Völker sind zu vernichten, steht in der Marginale sofort am Anfang Septem Gentes sunt Septem Principalia Vitia. Die sieben Völker sind die sieben Todsünden. auch durch diese Zahl 7 hat sich das so verfestigt, dass das über, sagen wir mal, gut 1000 Jahre, im Jahre 240 ungefähr Origenes, dann bis ungefähr so 12. bis 13. Jahrhundert Glossa Ordinaria, Blütezeit, dass der Großteil der Christen das so verstanden haben. Und diese Spannung fällt vor allem, und bei Origenes, der geht stark auf Martian und Celsus und andere Kritiker ein, dieses Spannungsfeld so gelöst haben. Und dann gibt es heute die Möglichkeit, also Ansätze, zum Beispiel Douglas Earle fällt mir dazu ein, die sagen, okay, nehmen wir zusammen, was wir literaturwissenschaftlich über literarische Gattungen wissen, nehmen wir zusammen, was uns die Anthropologie sagt, was uns unser theologisches Bibelverständnis sagt, und dann kommen wir zu dem Schluss, dass wir vielleicht, und das wird jetzt für manche einleuchtend sein, für andere vielleicht ein ganz neuer Gedanke, dass vielleicht die literarische Gattung schon des Josua-Buches zum Beispiel der Gattung nach viel ähnlicher ist einem Gleichnis als einem Augenzeugenbericht. Wenn man natürlich jetzt gewohnt ist und überzeugt ist, dass es ein Augenzeugenbericht ist oder irgendwie literarische Reportage, dann ist das auf den ersten Blick total absurd, aber auch diese Denkmöglichkeit gibt es. Ich möchte jetzt, auch hier gibt es natürlich große Fragen, zum Beispiel, was ist dann überhaupt noch geschichtlich? Was ist dann nicht? Ist dann zum Beispiel die Auferstehung Jesu auch nur ein Gleichnis? Ist er nur in das Kerygma hinein auferstanden? Wenn wir jetzt hergehen und da große Teile des Alten Testamentes nur symbolisch, nur metaphorisch verstehen, was bleibt dann überhaupt übrig von Geschichte? Wie offenbart sich Gott in der Geschichte? Was tut Gott in der Geschichte? Also auch dieser Lösungsansatz, der über Jahrhunderte in der Kirche praktiziert wurde, hat seine Herausforderungen, aber auch in sich selbst eine gewisse Schlüssigkeit. Ich kann jetzt nur ganz kurz verweisen, dass es noch andere Punkte geben würde, nämlich darüber nachzudenken, über eine fortschreitende Offenbarung, dass nämlich so wie Eltern sich an ihre Kinder anpassen, indem sie gewisse Dinge erklären, und je aufnahmefähiger die Kinder sind, desto genauer und tiefschürfender die Erklärungen werden, dass so auch Gott mehr und mehr von sich selbst geoffenbart hat, dass oft spätere Offenbarungen, frühere Offenbarungen ergänzen und Missverständnisse zum Beispiel ausräumen. Das könnte man systematisch noch dazu mitbedenken. Und dann gibt es auch noch die Tatsache, dass gewisse Dinge im Alten Testament nach der Lehre des Herrn Jesus selbst nicht dem Willen Gottes entsprechen, obwohl sie als Gebote Gottes weitergegeben werden, sondern ein Zugeständnis sind an die Herzenshärtigkeit der Menschen. Jesus macht es ganz klar in Bezug auf die Gesetzgebung des Mose über Scheidung. Ja. Jesus sagt, dass Mose hat es zwar geboten, aber das war, weil eure Herzen hart sind. Und das ist unerhört eigentlich, wenn man sich überlegt, welchen Stellenwert die Tora, das Gesetz, hatte, was sich Jesus hier herausnimmt. Und das könnte man alles noch, wenn man jetzt länger Zeit hätte, alles mitbedenken. Okay, aber wir haben nicht länger Zeit, sondern ich muss jetzt ein Fazit ziehen. Okay. Ich denke, es ist irgendwie klar geworden, dass für mich es so ist, oder dass es mir wichtig ist, zu sagen, Gott ist gut. Das prägt mein Leben, das prägt meine Überzeugung. Warum komme ich zu dieser Überzeugung? Ja. Dass es einen Gott gibt, ist erstens für mich eine Sache des Herzens und zweitens für mich eine Sache des Denkens, des Gehirns, des Verstandes. Eine Sache des Herzens, weil ich von Gott ergriffen bin, weil ich Gott erlebe, weil ich Gott kenne, weil ich mit Gott lebe. Und das Zweite ist aber auch, dass in meiner Erfahrung die christliche Weltanschauung die intellektuell robusteste Weltanschauung ist, die ich kenne. Ich kenne natürlich nicht alle anderen, aber die ich kenne, ist die christliche Weltanschauung die robusteste. Im Lichte meines christlichen Glaubens verstehe ich das Wunder der menschlichen Existenz überhaupt, dass es etwas gibt und nichts nichts. Im Lichte des christlichen Glaubens verstehe ich, warum die Wissenschaft möglich ist, warum das Universum so geordnet ist, warum überhaupt das Versum verständlich ist, the inexplicable or unreasonable effectiveness of mathematics, wie es der Nobelpreisträger Eugene Wigner einmal genannt hat, aber nicht nur die Möglichkeit der Mathematik und der Wissenschaft, sondern auch die Erkenntnisse der modernsten Wissenschaft, insbesondere der Kosmologie, die Feinabstimmung des Universums hin auf ein biophiles Universum, als ein Universum, das das Leben zulässt und auf das Leben hin ausgerichtet, feingetunt zu sein scheint. Auch moralphilosophisch ist es für mich die robusteste Weise zu sagen, es gibt Dinge, die einfach auch kulturunabhängig richtig und falsch sind, gut und böse sind. Die Menschenwürde ist unantastbar. Für mich gibt das Christentum hier die schlüssigste Antwort, das auch zu untermauern, was natürlich nicht heißt, dass nur Christen so denken können, geschweige denn so leben können, im Gegenteil. Aber für mich ist es am schlüssigsten vom Christsein her und für mich sind auch die historischen Belege für die Auferstehung Jesu Christi so stark, dass es erstaunlich ist für jeden, der sich das einmal genauer anschaut. Das heißt, ich habe also sehr viel äußere Gründe, die ich mit meinem Verstand aufnehme und abwäge und innere Gründe, dass ich Gott erlebt habe, dass ich nicht bereit bin, diese Intuition aufzugeben, dass Gott gut ist, auch wenn es Schwierigkeiten gibt, vor allem wenn man es mit dem Zweiten verbindet, mit der Prämisse, dass die Bibel wahr ist. Auch diese Prämisse bin ich persönlich nicht bereit aufzugeben. Warum? Für mich ist an der Güte Gottes ganz entscheidend die Person Jesu, dass Jesus der Mensch gewordene Gott ist, dass er seine Liebe, wie er gelebt hat, wie er die Menschen gelebt hat, wie er Menschenleben verändert hat, wie er gestorben ist und auferstanden ist. Und in Jesus sehe ich das Licht und die Liebe der Gegenwart Gottes. Und an Jesus orientiere ich mich. Und er liest das Alte Testament so als Schrift Gottes. Und daran will ich mich orientieren, will mich auch orientieren an dem, was Christinnen und Christen über die Jahrhunderte und Jahrtausende getan haben. Auch, also persönlich gebe ich auch diese Prämisse nicht auf. Die dritte Prämisse, Völkermord ist ein Keil, finde ich intuitiv so stark in mir verwurzelt, dass sie intuitiv ist es mir nicht möglich, diese zu revidieren. Nämlich dann nicht, wenn ich versuche, mir praktisch und plastisch auszumalen. Wenn ich mir vorstelle, dass eine Familie, Säugling, Kleinkind, junge, alte Männer, Frauen, jemand kommt rein und metzelt ihn mit der Machete nieder. Das wirklich mit offenen Augen anzusagen und zu sagen, dieser Mensch, der das macht, handelt gerecht, ist für mich intuitiv nicht möglich. Was nicht heißt, dass es nicht philosophisch, objektiv so sein könnte. Also ich schließe nicht aus, dass es möglich ist. Ich gebe nur einen Bericht von dem, was ich in mir finde. Vielleicht bin ich einfach nicht offen genug, meine Intuition umzuändern, aber ich finde diese Intuition in mir so gelagert. Aber ich schließe eben nicht aus, dass es nicht philosophisch möglich ist. Wie löse ich dann dieses moralische Dilemma? Ich löse es so auf, dass ich erstens sage, es gibt nicht nur einen, sondern mehrere Lösungsansätze, die philosophisch schlüssig sind. Ich glaube, Augustinus, Aquinas, Calvin, Swinburne und so weiter waren ziemlich gute Denker, jedenfalls viel bessere Denker als ich. Ja. Und ich denke, wenn sich ihnen als philosophisch schlüssig zeigte, war es auch philosophisch schlüssig. Swinburne, glaube ich, hat das auch in jüngster Zeit sehr gut ausgearbeitet. Das heißt, das ist eine Möglichkeit, die mir zumindest zeigt, es ist nicht notwendig, die für mich wirklich wichtigen Prämissen, nämlich die Güte Gottes und die Wahrheit der Bibel, aufzugeben. Aber ich sehe auch, es gibt eine lange Tradition in der Kirche, es auch anders zu sehen, einmal geistlich interpretiert oder auch im Sinne der modernen, also dem Verständnis von literarischen Gattungen, differenziert auszulegen, sodass man sagt, okay, es gibt vielleicht noch eine andere Möglichkeit. Zumindest ist es komplizierter, als es auf den ersten Blick erscheint. Es ist zumindest nicht so, dass ganz Israel immer heißt, jede einzelne Person Israels, alle Kananiter heißt, jedes einzelne kananitische Universum. Das bedeutet für mich, dass ich also die Möglichkeit habe, hier zu sagen, die wichtigen Prämissen, dass Gott gut ist, dass die Bibel wahr ist, an die glaube ich aus einem anderen Grund. Da komme ich natürlich nicht durch das Studium dieser Texte darauf, aber die sind gut begründet für mich, intuitiv, innerlich und äußerlich. Und ich sehe, es gibt mehrere Möglichkeiten, dass ich sie intellektuell einordnen kann. Ich bin also nicht jetzt gezwungen, die zu revidieren, weil sie logisch nicht mehr haltbar wären. Was ich auch dazu sagen möchte, Was vor allem an dieser Geschichte rezipiert wird im Neuen Testament, ist die Geschichte der Rahab. Die Rahab war eine Kanaaniterin, war also nach den Befehlen im Deuteronomium dem Harem der Vernichtung geweiht. Noch dazu war sie vom Beruf eine Prostituierte. Jetzt nicht, was man sich vielleicht vorstellt als so besonders der ideale Beruf in Gottes Augen. Und doch ist es gerade Rahab, die von Gott berührt wird. Gerade Rahab wird Teil der Familie Gottes und diese Rahab, Kanaaniterin, Hure, wird zu einer Vorfahrin Jesu Christi, laut dem Matthäus-Evangelium. Und hier ist für mich ganz interessant, dass gerade hier das Augenmerk des Neuen Testaments ist, nämlich auf die Erlösung, nämlich darauf, dass Gott seine Gnade allen anbietet. Und ein letztes möchte ich noch sagen, meines Erachtens sind alle die, die im Namen der christlichen Religion zu Gewalt aufgerufen haben oder das heute tun, nicht zu christlich, sondern nicht christlich genug. Sie nehmen Jesus nicht zu ernst, sondern Jesus nicht ernst genug. Meines Erachtens ist es unmöglich, wenn jemand Jesus wirklich ernst nimmt, zum Beispiel die Bergpredigt, aber nicht nur, dass er dann zu Gewalt gegen seine Mitmenschen aufrufen kann. Das heißt, religiöse Gewalt auch im Namen des christlichen Glaubens ist eine historische Realität, eine traurige historische Realität, ist aber eine Frucht nicht von zu viel Glaube an Jesus, sondern von zu wenig Glaube an Jesus. Und ich denke, Origenes hat recht gehabt, als er sagte, Christus pacem nos docet ex ipsa lectione pelorum. Christus lehrt uns Frieden aus dieser Lektüre des Krieges. Also, dieses Problem ist für Christen nichts Neues. Christen und Christinnen haben darüber nachgedacht über die letzten 2000 Jahre. Es begann als Diskussion in-house. Meines Erachtens gibt es verschiedene logische Ansätze, die möglich sind. Alle Ansätze haben Stärken und Schwächen, meines Erachtens. Und wer jetzt hier schon glaubt, dass Gott gut ist und dass die Bibel wahr ist, hoffentlich nehmt ihr einfach damit weg, es gibt mehr als einen Lösungsansatz. Und wenn ich jetzt nicht besonders dazu berufen bin, das ganz für mich konkret festzumachen, kann ich mich vielleicht auf Wichtigeres konzentrieren. Wenn jemand hier ist, der denkt, hey, die Bibel und dieses Christentum ist von vorne bis hinten erstunken und erlogen oder zumindest passt es intellektuell nicht zusammen, hoffe ich, dass ich zumindest irgendwie das Interesse wecken konnte, dass sich vielleicht genaueres Hinschauen doch lohnt. In meiner Erfahrung gibt es nichts Lohnenderes als die Realität und die Liebe des lebendigen Gottes, der uns alle gemacht hat und uns liebt, mit grenzenloser Liebe auch zu erleben, auch im Alltag zu erleben. Und dazu lade ich alle ein und ich hoffe, dass irgendwie der Vortrag zumindest ansprechend und anregend war. Damit bin ich am Ende und nehme dann gern Fragen.